Ja, Gott, danke, dass du hier bist heute Morgen. Danke, dass du uns an den Punkt bringst, zu sagen, ich will alles dir hinlegen. Danke, dass du uns beeindruckst und überwältigst mit dem, wie du bist und wer du bist. Ja, Gott, und ich bete für uns, für offene Ohren, für ein offenes Herz heute Morgen von dir zu hören. Danke Gott, dass du sprichst, dass du nicht schweigst, dass du reden möchtest und dass es deine Idee war, zu uns zu reden. Amen. Ich habe ungefähr 19 spannende Monate hinter mir. In den letzten 19 Monaten habe ich zweimal meine Arbeit gewechselt. Wer von euch hat schon mal die Stelle gewechselt? Das sind eigentlich fast alle. Zumindest schon mal eine angefangen? Okay, also ich glaube, ihr könnt fast alle nachempfinden, wie es mir ging. In den letzten 19 Monaten habe ich zweimal meine Stelle gewechselt. Das heißt, ich musste mich zweimal auf neue Kollegen einstellen. Ich musste zweimal neu anfangen zu lernen, was ist mein Aufgabenbereich. Ich musste zweimal mich einfinden in ein Team, mich einfinden, meinen Chef, meine Chefin zu verstehen. Ich musste zweimal wieder wie so ein Lehrling kommen, musste alles erklärt bekommen und zweimal von vorne habe ich wieder ziemlich viele Fehler gemacht, weil alles neu war. Das heißt, wenn du schon mal deine Stelle gewechselt hast, dann weißt du, wovon ich rede. Es ist eine Zeit, in der man sich eingewöhnt, es ist eine Zeit, in der man die Dinge neu lernt und es ist eine Zeit, in der man einfach wieder in das reinkommen muss, was man macht, weil man einfach eine ganz neue und unvertraute Umgebung hat. Und was genau in dieser Zeit meistens auch der Fall ist, bei fast allen, es sei denn, du bist Beamter, da ist es glaube ich nicht, ist am Anfang deines Jobwechsels bist du in der Probezeit. Das heißt, du stehst auf dem Prüfstand. Das ist eine Zeit von, ich glaube, rein rechtlich maximal 6 Monaten, in der du dich sozusagen beweisen musst. Das heißt, weil man ja in der Zeit kannst ja auch du kündigen ohne Probleme. Ja, aber mal ganz ehrlich, in Deutschland können wir immer kündigen, ganz egal, wenn wir wollen. Als Arbeitnehmer haben wir alle Rechte. Aber der Arbeitgeber, der kann dich nicht jederzeit kündigen. Aber in diesen 6 Monaten ist der Arbeitgeber derjenige, der dich ohne Grund, ohne Angabe eines Grundes rausschmeißen kann, in der Regel innerhalb von 2 Wochen, dann bist du arbeitslos. Das heißt, du bist nicht nur in der Situation, in der du alles neu lernst, in der du dich beweisen und behaupten musst, in der du dummerweise auch noch die meisten Fehler in deinem Joballtag machst, weil alles neu ist. Du stehst auch noch auf dem Prüfstand. Du musst dich beweisen. Du musst allen zeigen, dass du es wert warst, eingestellt zu werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das bringt irgendwie so eine gewisse Unsicherheit mit sich und das ist so ein bisschen unangenehm. Und vielleicht geht es dir ja ab und an sogar in deiner Beziehung zu Gott so. Wie fühlst du dich in deiner Beziehung zu Gott? Bist du in einer Situation mit Gott, wo du ihm zeigen musst, dass es gut war, sich für dich zu entscheiden, wo du dich behaupten musst, wo du dich fragst, werde ich je Teil dieses Teams, dieser Gemeinde sein? Komme ich da rein? Werde ich da ankommen? Bist du mit Gott in der Zeit, wo du dich fragst, werde ich es jemals so machen können, dass er zufrieden ist mit mir? Dass er sagt, ja, gut gemacht, keine Fehler, Silke. Werde ich es durchhalten, den Job bis zum Ende zu leisten? Oder übersteigt es meine Kräfte? Werde ich bis zum Ende dranbleiben? Werde ich bis zum Ende in der Gemeinde bleiben? Werde ich davon, wovon ich jetzt überzeugt bin, bis zum Ende überzeugt sein? Reicht mein Glaube aus? Oder sind meine Zweifel zu groß, um in diesem Team mitspielen zu können? Genüge ich Gott? Und wenn du dich heute Morgen oder immer wieder mal mit diesen Fragen am Kämpfen siehst, dass du dich fragst, bestehe ich die Probe? Komme ich durch oder nicht? Dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen. Denn du bist nicht in der Probezeit. Egal wie du dich fühlst beim Jobwechsel, egal wie unsicher diese ersten 6 Monate sind und du Angst vor Arbeitslosigkeit hast, du Angst hast, wie wird's später weitergeht, bei Gott bist du nicht in der Probezeit. Gott hat sich für dich entschieden, noch bevor du einen Fehler gemacht hast. Und Gott hat sich für dich entschieden, obwohl er all deine Fehler kannte, die du jemals machen wirst. Gott hat sich für dich entschieden, obwohl er dich durch und durch kennt. Gott hat sich für dich entschieden, obwohl er weiß, mit welchen Zweifeln du zu ringen hast. Gott hat sich für dich entschieden, obwohl er wusste, wie oft du dich gegen ihn entscheidest. Aber das Gute ist, bei Gott gibt es keine Probezeit. So sehr du deinen Job, deinen scheinbaren Job auch jeden Tag falsch machst, es gibt keine zweiwöchige Kündigungsfrist. Es gibt kein Ausscheiden. Annalie hat letzte Woche über Sola Gratia gepredigt, allein aus Gnade. Deine Rettung ist ein unverdientes Geschenk, das Gott dir gibt. Du kannst dir deine Rettung nicht verdienen. Und diese Woche machen wir uns Gedanken darüber, was Martin Luther sich dabei gedacht hat oder was dieses Glaubensprinzip ist, sola fide, allein aus Glauben. In Epheser 2, 8 und 9 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Hier steht, deine Rettung kommt aus Glauben und aus Gnade. Durch den Glauben empfängst du deine Rettung. Also um gerettet zu werden, kannst du überhaupt nichts tun. Nicht mal deinen Job gut machen, nicht mal irgendeiner alten Dame über die Straße helfen, nicht ein guter Mensch sein, sondern deine Rettung empfängst du allein durch Glauben. So steht es zumindest hier in Epheser 2,8. Aber was ist Glauben? Was ist da gemeint, wenn hier davon gesprochen wird, dass wir durch Glauben gerettet sind? Wenn wir im Neuen Testament das Wort Glauben lesen, dann steht da im Griechischen meistens das Wort Pistis oder in irgendeiner Form ein abgewandeltes Wort, das mit diesem Wortstamm zu tun hat. Und dieses Wort Pistis, was wir hier finden, heißt so viel wie Vertrauen. Glauben, was ist Glauben? Glauben ist also keine vage Annahme, irgendwas, was ich gefühlsmäßig empfinde, für richtig zu halten oder ja, irgendwas, ich glaube, das Wetter wird im Winter gut werden, der Winter wird warm bleiben und nicht kalt werden, also keine vage Annahme, sondern Glauben, so wie wir es in der Bibel finden, ist eng verbunden mit dem Gedanken des Vertrauens. Ich habe die Tage wieder ein Buch ausgekramt aus meinem Bücherregal, das ist von Max Lucado und es heißt 3,16. Es ist sehr einfach zu lesen, aber auch sehr gut. 3,16, Zahlen der Hoffnung. Und es geht um Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, um alle zu retten, die an ihn glauben. Und er erzählt da drin eine Geschichte, die er erlebt hat. Er war auf dem Weg mit Freunden in Urlaub. Er hat sich so seine Gedanken gemacht, wie er diesen Urlaub verbringen möchte. In diesem Urlaub kam gedanklich bei ihm sehr viel Couch drin vor. Das hat mich an mich erinnert. Und dann hat er aber weitererzählt, dass er sich im nächsten Moment, noch ehe er sich umschauen konnte, fand er sich auf einer Klippe am Berg mit einem Abgrund von 150 Metern. Da konnte ich mich auch sehr drin identifizieren, weil ich habe schon öfter mit Jesse Urlaub gemacht. Von daher war das sehr lebensnah für mich. Also er will in Urlaub gehen, er geht mit seinen Leuten weg und irgendwie haben sie es geschafft, ihn zu überreden auf einen Wandertrip. Und er geht den ganzen Weg, bis sie dann an einen Punkt kommen, wo er sich plötzlich als nächstes diese Klippe abseilen soll. Und er ist nicht so begeistert davon. Er fragt sich, warum er hier ist. Am Klippenrand steht ein Mädel und fragt ihn, und schon mal gemacht? Und er so, nee, haben Sie irgendwelche Wertsachen dabei? Sagt er, ja, mein Leben. Also es ist ihm sehr unangenehm, aber er soll der Nächste sein, der den Schritt über die Klippe drüber wagt und dann eben unten nach 150 Meter ankommt. Und er fragt, was kann ich tun, um mich vor einem Absturz zu schützen. Was kann ich tun? Gib mir was in die Hand. Und dieses junge Mädel, dessen Kopf kleiner ist als er, sagt, eigentlich nichts, du kannst einfach auf mich dich verlassen, weil sie ist diejenige, die ihn abseilen soll. Und ich glaube, also Hut ab vor allen Kletterern, Lynette, ich bin wirklich beeindruckt. Wenn du kletterst, dann ist es ganz wichtig, dass du einen Partner hast, weil ohne Partner kannst du nicht klettern. Lynette, stimmt das? Ohne Partner? Also es sei denn, du willst ungesichert gehen, das möchte aber keiner von uns. Ohne Partner kannst du nicht klettern gehen. Du brauchst jemanden, der dich sichern kann und der dich dann auch, wenn du die Klippe runter willst und alle sind oben, der dich abseilen kann, der dich halten kann. Und das Einzige, was du in diesem Moment tun kannst, ist, du hast dieses Geschirr schon an, du hast das Seil, alles da. Das Einzige, was du tun kannst, wenn du über diesen Klippenrand steigst, ist zu vertrauen, dass der da oben konzentriert ist und keinen Quatsch macht. Weil ansonsten sieht's schlecht aus. Es ist ein Vertrauensakt, dieses Abseilen. Dass Max Lucado nach 150 Metern unten heil und sicher ankommt, hat was damit zu tun, dass er zum einen muss er gehen über die Klippe und zum anderen muss sie ihn halten. Und es bedarf seines Vertrauens, da werdet ihr mir, denke ich, zustimmen, man muss dem vertrauen, der einen abseilt, damit das am Ende auch stattfinden wird. Und ungefähr so ist es auch mit unserer Rettung. Ungefähr so ist es mit diesem Glauben. Du kannst nichts tun, um deine Rettung zu erwirken, um sie zu empfangen. Das Einzige, was du tun kannst und musst, ist, dich auf den zu verlassen, der es im Griff hat. Und das ist Gott. Du kannst kein Werk, du kannst nichts bringen. Du kannst einzig und allein sagen, Jesus, ich vertraue auf das, was du für mich getan hast. Wenn Jesus dein Herr in deinem Leben ist, dann musst du dich nicht mehr fragen, was kann ich tun, um bei Gott zu landen? Was kann ich tun, um bei Gott anzukommen? Die Frage, die uns Anderle letzte Woche gestellt hat. Wenn du auf Jesus vertraust, auf das, was er getan hat, dann bist du schon angekommen. Er hält dein Seil und da gibt es nichts weiter, was du tun kannst. In Johannes 6,40 steht, ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, also auf ihn vertraut, das ewige Leben hat und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Also um Rettung vor der Hölle zu bekommen, um Rettung vor dem zu bekommen, wovor du vielleicht Angst hast, was nach dem Tod kommt, musst du nichts weiter tun, als dich auf Jesus zu verlassen. Ich spoiler ein bisschen, Solus Christus. Das werden wir in 2 Wochen uns näher mit beschäftigen. Also, um gerettet zu werden, brauchen wir Gottes Gnade, das Geschenk, das von ihm kommt, und unseren Glauben. Das heißt, eins musst du doch tun oder nicht, also glauben. Also ist ja jetzt doch noch irgendwas in der Gleichung. Gott schenkt, ich glaube. Ich brauche jemand Freiwilliges, der hier auf die Bühne hochkommt, vielleicht auch ein bisschen mutig ist. Ja, so mutig wie letzte Woche muss man nicht sein. Gibt es jemand, der sich bereit... Ah, der Willi, super, sehr cool. Applaus für Willi. Ich muss was holen. Willi, du darfst dich schon mal hier hinstellen. Meine Requisiten sind ein bisschen verbaut, aber Stimme aus dem Off. Ich komme. Hier. So. Willi, halt mal bitte. Erster Punkt. Genau ist das ist geschehen, als du angefangen hast zu glauben. Gott hat dir die Schüssel in die Hand gedrückt. Gott hat dir Glauben geschenkt. Willi, diese Schüssel, als du da unten saßt, wolltest du die haben?
Ja.
Es war nicht abgesprochen. Willi, hast du diese Schüssel jemals zuvor gesehen?
Nein.
Wolltest du sie haben?
Nein.
Also, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man als Freiwilliger uneingeweiht auf die Bühne kommt. Die richtige Antwort ist nein, weil du kanntest diese Schüssel ja überhaupt nicht. Du wusstest auch gar nicht, wie toll man mit der Kuchen backen kann und Salate machen und so weiter. Der Punkt ist der. Hast du die freiwillig genommen? Du hast sie dir geben lassen, ne?
Ich habe sie mir geben lassen.
Genau. Ungefähr so ist es mit deinem Glauben. Gott hat dich nicht gezwungen, glaub, was ich dir sage. Sondern Gott kam vorbei, hat sich gedacht, dem Willi gebe ich die Schüssel. Und er hat sie genommen. Und ungefähr das ist passiert, als du dich entschieden hast, an Gott zu glauben. Gott hat dir ein Angebot gemacht, er hat dir ein Geschenk gemacht, er hat dir Glauben geschenkt, für sich zu glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Das ist eigentlich eine ziemlich schräge Idee zu glauben, das ist eigentlich ziemlich konträr zu dem, was wir als logisch und rational empfinden. Das ist nichts, wo wir sagen, ich studiere 10 Jahre und dann komme ich zu dem Punkt, dass jemand für mich am Kreuz gestorben ist, um für meine Sünden zu bezahlen. Sondern das ist eine Offenbarung, die Gott dir geben kann, die du nicht von alleine nimmst. Und Gott gibt dir diesen Glauben und du hast vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, soll ich glauben oder nicht, sondern er gibt dir den Glauben und du nimmst ihn an. Der Willi wollte diese Schüssel vorher nicht haben, weil er sie nicht kannte. Ein Toter, in der Bibel steht jemand, der Jesus nicht kennt, jemand, der Gott nicht kennt, ist geistlich tot. Und ein Toter will so sehr den Glauben haben, wie ein Toter einen Schnitzel haben möchte. Nämlich gar nicht. Es ist undenkbar. Man denkt, ein Toter denkt nicht nach. Und genauso wie der Tote zum Glauben kommt, kam der Willi eben zur Schüssel. Das soll versinnbildlichen, das ist Willis Glaube. Das ist ein Teil, den wir brauchen, um gerettet zu werden. Wir müssen glauben. Jetzt kommt noch ein zweiter Teil. Das Erste, was Gott schenkt, ist die Gnade. Und diese Gnade braucht ein Behältnis. Und das ist der Glaube. Und beides ist geschenkt. Beides braucht es für unsere Rettung. Sowohl die Gnade Gottes durch Jesus Christus, seinen Sohn, dass er für uns gestorben ist, als auch das Glauben und das Vertrauen. Und Gott liebt ihn. Applaus für Willi. Also unsere Rettung ist ein Geschenk. Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Sowohl die Gnade, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als auch das Glauben, der Glaube, der von unserer Seite kommen muss, das Vertrauen darauf, dass Jesus für uns gestorben ist, ist ein Geschenk Gottes. Beides brauchen wir. So wie der Willi die Schüssel in die Hand gedrückt bekommen hat, hat Gott dir Glauben geschenkt. Er hat dich nicht zu einer Marionette gemacht, indem er dir die Schüssel in die Hand gedrückt hat, sondern der Willi hat sich nicht gedacht, warum soll ich jetzt die Schüssel nehmen? Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken und dann vielleicht drüber beten, sondern es war ganz natürlich. Ich halte ihm die Schüssel hin und er nimmt sie. Und so ist es mit Gott. Gott bietet dir den Glauben an und du wirst ihn nehmen. Das wird passieren. Und wie es diese beiden Geschenke braucht, so werden wir gerettet werden. Weil Gnade und Glaube beides ein Geschenk ist. In Epheser 2,8 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und ich glaube, dass diese Gottes Gabe ist es, dieser Satzteil, sich nicht nur auf die Gnade bezieht, das, was Jesus getan hat, sondern es bezieht sich auf beides. Sowohl auf das, was Jesus getan hat, das, was von oben runter kam, Jesus selbst wurde Mensch und starb für uns, als auch der Glaube, den es nötig hat, um dieses Geschenk zu empfangen. Beides ist eine Gabe Gottes. Vielleicht so ein Gegenbild wäre, wenn du dir das wieder in Schüssel und Gießkanne vorstellen möchtest. Gott steht hier, das mache ich jetzt nicht, das wird dem Boden nicht gut tun und gießt sein Geschenk aus und gießt und gießt und gießt und gießt ins Leere und hofft einfach drauf, dass irgendwann mal jemand mit einer Schüssel vorbeikommt und sie drunter hält, damit er diese Schüssel füllen darf. Ich glaube, das denken viele von uns. Das ist das, was ich oft selbst gedacht habe. Ich habe gedacht, Gottes Gnade ist da, Jesus ist für alle gestorben und wer intelligent genug oder ja, irgendwie ein Geistesblitz hat genug, um das zu glauben, der kommt und der empfängt, weil der hat den Glauben gebracht. Ich persönlich hatte vor circa 10 Jahren einen persönlichen Durchbruch in diesem Bereich. Ich habe mich sehr lang gefragt, ob mein Glaube ausreicht, um gerettet zu sein. Also quasi das Volumen meines Glaubens, die Menge, die Intensität an Glauben, die ich bringe, ob das auch wirklich reicht, um gerettet zu werden. Ich habe zwar geglaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und irgendwie auch für mich, aber ich wusste nie so recht, habe ich die Schüssel jetzt richtig in der Hand oder nicht? Glaube ich es genug oder hindern meine Zweifel jetzt meine Rettung? Darf ich vielleicht gar nicht mehr zweifeln, wenn ich den Glauben erstmal empfangen habe? Muss ich intensiver glauben? Und ich war immer hin und her gerissen, weil ich auch ständig mich gefragt habe, naja, reicht es denn jetzt? Und wenn ich glaube, es reicht nicht, dann vertraue ich ja gar nicht auf Gott. In meiner Gleichung sah das irgendwie anders aus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Das steht in Epheser 2,8. Und in meiner Gleichung sah ich, die Gnade ist Gottes Part und der Glaube, das ist mein Part. Und wenn ich es verbock, wenn ich nicht genug glaube, dann habe ich es versaut. Dann ist es nicht Gottes Schuld, er wollte mir ja gnädig sein, aber ich habe mich nicht so verhalten, wie ich mich verhalten muss, um gerettet zu werden. Und was ich, und es wurde mir später bewusst, was ich getan habe, ich habe versucht, nicht auf Gott zu vertrauen, ich habe nicht versucht, auf Jesus zu vertrauen, sondern ich habe versucht, mich auf meinen Glauben zu verlassen. Ich habe versucht, so gut zu glauben und so richtig zu glauben, dass es mir am Ende in den Himmel hineinreicht. Und ich habe mich gefühlt wie in einer Probezeit. Wenn ich mich gut mit Gott gefühlt habe, dann dachte ich, ah ja, könnte werden. Und wenn ich mich nicht gut mit Gott gefühlt habe, dann dachte ich, ich weiß nicht, ob es mir reicht. Aber das Gute ist, dass Gott keine Probezeit kennt. Ich weiß nicht, ob du mit dem Gedanken kämpfst, ist mein Glaube ausreichend? Vielleicht kämpfst du mit der Frage, reicht aus, was ich für Gott tue? Aber das Gute ist, bei Gott gibt es keine Probezeit. Gott führt kein Unternehmen. Gott ist nicht der Geschäftsführer. Gott ist Vater. Und zwar Vater von der Familie. Und in eine Familie wirst du hineingeboren und du bist Teil einer Familie. Und wenn du Fehler machst, dann wirst du nicht plötzlich rausgeschmissen aus einer Familie. Dann wirst du nicht plötzlich, bekommst nicht einen anderen Nachnamen und bist dann nicht mehr Teil dieser Familie. Sondern du bist und bleibst Teil dieser Familie. Und bei Gott hast du keinen Job, sondern bei Gott bist du. Du bekommst eine Identität. Du bist Kind Gottes. Du bist Freund Gottes. Wenn du auf ihn vertraust, dann bist du Teil seiner Familie. Und als ich das verstanden habe, dass Gott mir diese Schüssel in die Hand gedrückt hat, dass es ich nicht selbst war, die Schüssel genommen hat, um sein Geschenk zu empfangen, da fing es an, dass ich leichter wurde, dass ich mich anders verhalten habe. Eine Angst ist gegangen, die Unsicherheit ist gegangen. Luther schreibt in einem Werk vom unfreien Willen, doch da jetzt Gott mein Heil meinem Willen entzogen und in seinen Willen aufgenommen hat und nicht durch mein Werk oder Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen hat, bin ich getrost und gewiss, dass er treu ist und mächtig, mich zu erlösen. Es war Gottes Entscheidung, dich zu retten, als du noch gar nicht an den Gedanken gedacht hast, sich jemals für ihn zu entscheiden. Und du kannst weder deinen Glauben in dir produzieren, noch irgendwelche Werke produzieren, um ihn auf deine Seite zu bringen, weil er ist schon lange auf deiner Seite. Du musst Gott nicht davon überzeugen, für dich zu sein, weil er sich schon lange für dich entschieden hat. ganz unabhängig deiner Werke, einfach weil er es wollte. Ich habe keine 3 To-Dos oder so irgendwas dabei, weil ich tief davon überzeugt bin, dass wenn wir das verstehen, dass es Gottes Entscheidung für uns war, uns zu retten, wir in so eine Freiheit reinkommen, dass es unser Verhalten verändert, dass wir nicht mehr aus Pflichtbewusstsein Dinge tun und aus Angst heraus, damit es dann ja reicht, sondern wir fangen an, eine Freude zu erleben, weil wir gerettet sind, weil da jemand ist, der uns liebt und wir können tun und nicht tun, was wir wollen und es wird nichts dran verändern. Und aus dieser Freude heraus empfinde ich eine Dankbarkeit, alles für ihn zu tun. Ich erkenne, dass er gut ist und an dem Guten, was er tut, möchte ich teilhaben. Ich glaube, dass dieses Wissen darum, dass Gott von Anfang bis zum Ende der Urheber deiner Errettung ist, dass das dein Handeln von Grund auf verändern wird und deine Sicherheit, die du in ihm hast. Schmeiß deine Ängste über Bord und vertrau auf ihn allein. Das Lobpreisteam darf gerne mit nach oben kommen. Wenn ihr euch die Woche Gedanken macht darüber, was Gottes Gnade in eurem Leben bedeutet und was euer Glaube ausmacht, dann zur Vereinfachung möchte ich euch einfach diese kleine Rechenaufgabe mitgeben. Gnade plus Glaube ist ein Geschenk. Sowohl das, was Jesus für dich getan hat, die Gnade, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, als auch deine Fähigkeit, das anzunehmen im Glauben, ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Und darüber kannst du staunen, darüber kannst du meditieren und dafür kannst du dir jetzt auch Zeit nehmen, wenn das Lobpreisteam nochmal spielt, dir das zu verinnerlichen, Gott zu fragen, okay, wo habe ich auf was anderes vertraut als auf dich? Du kannst zu den Betern gehen, die hinten stehen werden. Gott, ich danke dir, dass du der Urheber unseres Glaubens bist und unserer Rettung. Und ich danke dir, dass alles von dir kommt. Und ich danke dir, dass wir nichts von uns rausbringen müssen, weil du schon alles gebracht hast, weil du schon alles getan hast. Ich bitte dich, hilf du uns in dieses Seil hineinzuhängen, so wie beim Abseilen, in das Vertrauen auf dich, dich denjenigen sein zu lassen, der alles tut. Und wir diejenigen, die sich einfach nur darauf verlassen können, dass du alles tun wirst.